was erzählen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat für uns. Freue mich schon sehr. Ewald ist der Pastor der Evangeliumsgemeinde. Die haben am Sonntagvormittag hier Gottesdienst. Wie lang bist du das eigentlich schon?
Ich bin seit 2011 Pastor in der Evangeliumsgemeinde, seit 2002 sind wir Mitglieder in der Evangeliumsgemeinde und dazwischen waren wir 3 Jahre in Amerika.
Oh, was habt ihr dort gemacht in Amerika?
Ich hab vorher mit der ÖSM gearbeitet, der österreichischen Studentenmission, Christen an der Uni, und habe dann mein Theologiestudium in Amerika in der Nähe von Boston gemacht. Genau.
Das heißt, du bist studierter Theologe, das ist super. Das wird uns sicher helfen auch ein Stück, weil damit können wir nicht dienen. magst du uns noch ein bisschen was über dich erzählen? Wer kennt den Ewald nicht übrigens? Ah, doch einige. Ja. Manchmal sieht man ja am Samstag, wenn er da herumhuscht, wenn er noch am Vorbereiten ist, seiner Predigt für den Sonntag. Erzähl uns ein bisschen über dich, deine Familie und so.
Also ich komme ursprünglich aus der Steiermark, aus Knittelfeld. Bin dort. Bist du Knittelfelderin? Sehr gut. Yay! Also, bin ein Steirer, bin auch stolz drauf. Und habe dann in Graz studiert, habe dort Englisch und Deutsch auf Lehramt studiert, das fertig gemacht. Und dann habe dort im letzten Jahr meine Frau kennengelernt. Sie ist aus Deutschland, aus Lüdenscheid. Genau, auch ein bekannter Ort in christlichen Kreisen. Und wir haben uns dort tatsächlich bei einem Seminar, also wir waren bei uns in der Gemeinde zusammen, aber zusammengekommen sind wir bei einem Seminar in der Vineyard Graz über hörendes Gebet. Das war eine coole Geschichte. Seit 2001 sind wir verheiratet und haben 3 Kinder im Alter von 14, 11, ja, genau, 11 und 8 Jahren. Genau, so ein Mädchen und dann zwei Burschen. Noch etwas?
Ja, was hat es mit dem Ding da auf sich, was du uns da aufgestellt hast?
Genau, ich habe euch da was hergestellt. Neben meiner Tätigkeit als Pastor in der Evangeliumsgemeinde bin ich auch für Langham tätig. Langham Österreich ist das in dem Fall. Und jeder denkt sich, hä, Langham, was ist das überhaupt? Langham ist ein Ort in London eigentlich, wo es eine Kirche gibt. Und der Pastor, der Mann, der Pastor in dieser Kirche war früher, war John Stott. Und er hat er war viel unterwegs in der ganzen Welt als Prediger, als Evangelist und hat gemerkt, dass die Gemeinden auf der ganzen Welt sehr oft am Kämpfen sind, gut ausgebildete Prediger und Predigerinnen zu haben und hat sich dafür engagiert, dass sich das ändert. Deswegen gibt es Langham Preaching international und Langham Österreich ist ein Teil davon. Unser und mein Anliegen, meine Leidenschaft ist, ich bin überzeugt davon, dass wenn wir dieses Buch aufschlagen, der Heilige Geist, der es inspiriert hat, dadurch redet. Und deswegen wollen wir besser drin werden, die Bibel treu, klar und relevant zu verkündigen. Und darum geht es bei Langham. Einmal im Jahr gibt es eine Konferenz. Das startet jetzt gerade wieder der neue Zyklus Grundlagen der Verkündigung. Und dann gibt es aber auch so Predigerclubs oder lokale Gruppen, wo wir uns treffen. Einer oder zwei halten eine Predigt und dann geben wir einander Feedback und dann beten wir füreinander. Und wenn es unter euch Leute gibt, die sagt, hey, boah, das wäre klasse, dann kommt's nachher auf mich zu. Ich komme auch gerne mal zu euch und mache mit euch eine Schulung. Ja? Und das ist super für alle, die predigen oder auch Hauskreise leiten. Ja?
Was die Schulung betrifft, dann nehmen wir dich glatt beim Wort. Da werden wir auf dich zukommen. Weil das brauchen wir, das wird uns sicher weiterhelfen können. Genau, vielen Dank. Und genau, es ist ja... Es gibt ja von der Evangelischen Allianz etwas, das nennt sich Kanzeltausch. Das ist ja das da, ne? Da tun wir nicht austauschen, weil wir sind im selben Lokal herinnen, ne? Sondern als Bereicherung tauschen Gemeinden untereinander die Prediger aus. Das heißt, ich durfte in der Evangeliumsgemeinde einmal predigen und als Gegenbesuch kommt jetzt der Ewald zu uns. Auch mit dem Hintergrund, die haben auch den Hintergrund, dass auch Gemeinden unterschiedlicher Hintergründe, die sich da ein bisschen durchmischen. Die Evangeliumsgemeinde ist eine evangelikale Gemeinde, wir sind die Vineyards, sind irgendwo dazwischen, in der Mitte zwischen die Pfingstler und die Evangelikalen. Und das ist gut, wenn wir uns da austauschen und andere Sichtweisen auch einmal sehen, weil das hilft uns. Und in diesem Sinne, Ewald, bete nur kurz für dich, wenn ich darf, ja. Danke, Vater, dass der Ewald heute bei uns ist. Danke, dass du ihn begabt hast. Danke, dass du ihm viel mitgegeben hast. Danke für das, was du uns aufs Herz, was du ihm aufs Herz gelegt hast für uns. Und ich bete, dass du ihm einfach hilfst, dein Herzensanliegen weiterzugeben. Weil darum geht's im Endeffekt. Amen.
Danke. Und es ist echt super, bei euch zu sein und mit euch gemeinsam Gott anbeten zu dürfen. Das ist echt das Privileg. Ja, der Helmut hat schon gesagt, im Allianz-Gebetswoche, und wir haben in dem Kontext haben wir einen Predigtext vorgegeben bekommen, den ich mit euch auch anschauen möchte. Es ist im Hebräerbrief, im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 17. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie zücken, oder wenn ihr auf dem Handy mitlest, dürft ihr dorthin scrollen. In einigen Momenten werde ich dann das vorlesen. Genau, und ihr seht schon das Bild. Die Botschaft dieses Textes, worum es in diesem Text und eigentlich im ganzen Hebräerbrief geht, ist, wie wir gut ans Ziel kommen in unserem Glaubensleben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du schon mal dran gedacht hast, aufzugeben. Manchmal kann Christsein echt schwer sein, oder? Ihr seid jetzt gerade in einer Phase, ihr arbeitet an eurer Vision und es ist ein sehr begeisternder Prozess, aber vielleicht gibt es manchmal auch Phasen, wo ihr denkt, boah, echt zach, sagen wir in der Steiermark. Genau. Manchmal wollen wir aufgeben. Vielleicht ist es manchmal echt schwierig, Christ zu sein für dich. Vielleicht, weil es an deinem Arbeitsplatz bist du der einzige Christ. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht in der engsten Beziehung, in deiner Partnerschaft. Bist du allein? Und Leute um dich herum sagen, bist du ein bisschen blöd? Wieso tust du das an? Und du fängst selber an, diese Dinge zu glauben. Wenn du diese Erfahrung kennst, vielleicht jetzt gerade oder die schon mal gemacht hast, dann ist dieser Text für dich, aber eigentlich der ganze Hebräerbrief für dich. Weil der Autor dieses Briefes, wir wissen nicht genau, wer ihn geschrieben hat, er hat ihn an Christen geschrieben, die einen jüdischen Hintergrund hatten und die in der Gefahr waren, zurück zu ihrer alten Religion zu gehen. Zu einem Judentum ohne den Messias, ohne Jesus. Weil der Druck immer stärker geworden ist. Weil die Verfolgung zugenommen hat. Und sie waren in der Versuchung zu sagen, boah, das ist einfach zu anstrengend. Und der Schreiber, was er macht in seinem ganzen Brief, ist eigentlich eine ganz lange Predigt, die er da ihnen schickt. Was er immer wieder sagt ist, geht's nicht zurück, weil Jesus ist besser. Jesus ist besser als alles andere. Das ist seine Botschaft immer und immer wieder in diesem Brief und auch in diesem Text. Und in diesem Text hilft er ihnen jetzt zu sehen, wie sie gut ans Ziel kommen können, wie sie den Lauf gut vollenden können. Das Bild ist, das erkennt sie wahrscheinlich, oder? Ist der Zieleinlauf vom Vienna City Marathon. Und man sieht, wie die Leute begeistert sind, wie sie die Arme hochreißen. Und aber jeder, der irgendwie nur ein bisschen Ahnung von Marathon hat, oder vielleicht sogar selber mal einen gelaufen, ist von euch schon jemand einmal mitgelaufen? Oder, ne? Ja? Ihr wisst, oder? Bis man dahin kommt, also ich bin auch nicht, ja? Aber, bis man dahin kommt, das zwischendurch ist das eine echte Quälerei. Und du denkst zwischendurch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will aufgeben. Aber wie schafft man es, dass man dahin kommt, dass man jubelnd ins Ziel läuft? Und lesen wir jetzt den Text. Hebräer Kapitel 12, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen oder bis aufs Blut widerstanden, steht in anderen Übersetzungen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später ging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Das ist das Wort Gottes. Herr, es ist unser Gebet noch einmal, dass dein Wort unsere Richtschnur ist, dein Heiliger Geist unser Lehrer und deine Verherrlichung, Herr Jesus, unser größtes Anliegen. Amen. Ich muss euch sagen, ich hätte mir den ganzen Text nicht ausgesucht, aber der Michael hat ihn uns so vorgegeben. Aber ich glaube, wir lernen drei wichtige Dinge hier, die uns helfen, wirklich ans Ziel zu kommen. Und das erste ist, behalte den Fokus. Behalte den Fokus. Das sind die Verse 1 bis 3. Um ans Ziel zu kommen in diesem Lauf, müssen wir den Fokus behalten. Ich habe auf der nächsten Folie die Verse oben, aber ihr könnt jetzt die nicht lesen wahrscheinlich, deswegen bleiben wir bei der Folie, die echt hilfreich ist. Weil es geht darum, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn wir das Ziel vor Augen haben, hilft uns das durchzuhalten, wenn es schwierig wird, oder? Das stimmt fürs Laufen, für einen Wettbewerb, den wir hier so beschrieben haben in diesen Versen. Aber das hilft uns auch bei allen anderen Aufgaben, oder? Wir alle wissen das von unserer Ausbildung oder von unserer Arbeit auch. Manchmal kommen wir in Phasen rein, wo es echt frustrierend wird. Wo du denkst, hey, lass es mir anklagen, ja? Ich mag nicht mehr weitermachen. Oder bei unseren Kindern kennen wir das, die von uns, die Kinder haben. Und wenn wir ihnen helfen bei den Schularbeiten, manchmal wollen sie einfach nicht mehr. Und wir müssen sie ermutigen und sagen, na, bleib dran, es lohnt sich, es zahlt sich aus. Auch wenn du es vielleicht jetzt nicht siehst. Und das Spannende hier ist, in diesem Text, ich würde mir ja erwarten, dass der Autor irgendwie sagen wird, hey, denkt dran, welche Herrlichkeit euch erwartet. An die vielen Segnungen, die Gott bereithält. Und das stimmt ja auch alles, oder? Auch was wir gesungen haben, oder? Diesen Raum, den Gott für uns geschaffen hat. Dass er eine Wohnung für uns gemacht hat. Aber spannend ist, dass der Schreiber hier das nicht macht. Sondern was macht er? Er sagt, schau auf Jesus. Das ist das, was er im ganzen Brief eigentlich schon gemacht hat. Aber, und hier macht er es noch einmal. Er sagt, schau auf Jesus. Weil er ist unser Vorläufer, oder? Seht ihr das? Das steht in Vers 2. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Andere übersetzen das auch, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist irgendwie ganz toll, weil einerseits wir sind als Christen, wir sind in diesem Wettlauf, ja, den er hier beschreibt, auch so mit tollen Worten, oder? Und hier, das ist schon die letzte Runde eigentlich, die hier beschrieben wird. Da laufen die Leute, die Läufer schon in die Arena, die Läufer und Läuferinnen. Und die Menge ist um sie herum und jubelt. Das sind die Gläubigen, die schon beim Herrn sind, von denen hier spricht. Die Gläubigen aus dem Alten und aus dem Neuen Bund. Und sie jubeln und feuern uns an und sagen, halt durch, lauf weiter. Aber dann sagt er, was noch viel wichtiger ist, als diese jubelnde Menge, ich schaue auf den Herrn Jesus. Weil er ist uns allen vorausgelaufen. In einer Weise hat er den Lauf für uns gemacht. Das ist die Sache mit der Gnade, oder? Und wir können den Hebräerbrief so leicht falsch verstehen. Und manchmal passiert es auch, oder? Dass wir sagen, okay, am Anfang hast du Gnade gekriegt, aber jetzt musst du dich anstrengen. Aber das ist nicht, was er hier sagen will. Sondern er will sagen, na, bleib in der Gnade. Halt deinen Blick auf Jesus gerichtet und lauf den Lauf, gerade in den Augenblicken, wo es anstrengend ist und wo du aufgeben möchtest. Jesus hat den Lauf begonnen und er hat ihn auch vollendet. Und wir haben natürlich sein Beispiel hier, oder? In Versen 2 und 3 dann. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er ist wirklich den Weg gegangen, den Gott sei Dank niemand von uns gehen muss. Er ist in die Trennung vom Vater gegangen. Er ist durch die Hölle gegangen, damit du und ich es nicht tun müssen. Und deswegen hat ihn Gott erhöht, oder? Und er hat es gemacht wegen der Freude, die auf ihn wartete. Und was ist die Freude, die auf ihn wartete? Einerseits natürlich, dass er zu Rechten Gottes sitzt, aber auch, dass wir dort sein werden. Dass wir bei ihm sein werden. Und er hat sehr viel Widerstand ertragen, oder? Das ist so wichtig für diesen Christen, das zu hören, die Widerstand erleben, die ausgelacht werden, die ausgegrenzt werden. Jesus hat dasselbe erlebt. Er ist ausgegrenzt worden, er ist ausgelacht worden, er ist verspottet geworden, geschlagen worden. Und wie Vers 3 sagt, er hat das alles geduldig ertragen. Und der Schreiber sagt, halt dir das vor Augen, wenn du dabei bist, den Mut zu verlieren. Wir müssen den Fokus behalten und dazu brauchen wir auch einander, oder? Das ist so wichtig, deswegen ist Gemeinde so wichtig, dass ihr einander habt, dass wir ja als Christen in Wien überhaupt einander haben, einander zu ermutigen, diesen Fokus zu behalten. Das ist das Erste. Jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Dieser zweite Abschnitt, will uns eigentlich sagen, nimm Korrektur an. Nimm Korrektur an. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ich diesen Text vorgelesen habe, die Verse 4 bis 11. Ich weiß nicht, ob ich mir das ausgesucht hätte, da jetzt bei euch hier zu predigen über diesen Text, weil ich glaube, wir lesen diese Worte oder wir hören sie und fast instinktiv regt sich der Widerstand in mir und in uns. Weil es da um Disziplin, um Korrektur, um Bestrafung geht. Und das sind alles Worte, die vielleicht echt auch, vielleicht auch schlimme Dinge bei dir auslösen. Und ich glaube, es gibt mehrere Dinge dafür, warum das schwierig ist für uns zu hören. Und das eine ist schlechte Erfahrungen. Es kann sein, dass du eine sehr schwierige Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht besonders zu deinem Vater, hattest. Das ist echt ein wichtiges Thema. Manche unter uns haben sehr harte Väter erlebt, vielleicht sogar Misshandlung erlebt. Und wenn du dann so etwas hörst, dann reißt es alte Wunden auf vielleicht. Und was mir ganz wichtig ist, zu sagen, hey, Gott ist ein liebender Vater. Und da möchte ich euch echt nochmal als Vineyard, ich bin so dankbar für die Vineyard-Bewegung, weil das eine eurer Stärken ist, Menschen das zu vermitteln, dass Gott, der Vater, dich liebt. Dass er dich in die Arme nimmt, dass er deine Wunden heilt. Und das ist so wichtig zu hören. Aber mehr als nur generelle schlechte Erfahrung ist, glaube ich, auch ein Problem. Die Kultur, die uns umgibt, die Gesellschaft, in der wir leben, ist absolut, also wenn du deinen Freunden, die nicht Christen sind, das vorlesen würdest, die würden sich an den Kopf greifen und sagen, hey, was ist mit dir los? Ja? Wo kommst denn du her? Weil in der Pädagogik, es ist wichtiger, dass wir unseren Kindern Raum geben, sich zu entfalten, Dinge auszuprobieren und alles, was mit Korrektur zu tun hat, ja, Strafe schon gar nicht, ja, das ist ganz schlecht, oder? Das ist das, was uns vermittelt wird, was wir hören, was wir wahrnehmen. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr mit Pädagogik beschäftigen, und ich weiß nicht, einige Lehrer, Lehrerinnen unter euch sind oder Pädagoginnen, ihr wisst, dass Grenzen wichtig sind, oder? Grenzen und auch Sanktionen sind wichtig, weil wir müssen erleben, dass unsere Handlungen Folgen haben. Ein Freund von mir sagt immer, hey, du hast die Freiheit, deine Entscheidungen zu treffen. Gott gibt dir diese Freiheit. Aber du hast nicht die Freiheit, dir die Konsequenzen auszusuchen. Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Und Kinder müssen das auch lernen, oder? Und ich merke, ich bin Vater jetzt. Ich selbst bin ohne Vater aufgewachsen. Und ich glaube, meine Mama war eine super Mama und ich bin sehr Gott sehr dankbar für sie. Und ich habe den Herrn Jesus durch sie kennengelernt. Aber ich glaube, manchmal hat sie mir echt sehr viel Freiheiten gegeben. Und wenig Konsequenzen. Und das fällt mir jetzt oft gar nicht so leicht, in einer guten Weise konsequent mit meinen Kindern umzugehen. Ja? Weil ich glaube, wir pendeln dann manchmal so zwischen Extremen, oder? Manchmal geben wir viel zu viel Freiraum und haben so eine Laissez-faire-Einstellung, weil das ja manchmal auch ganz bequem ist. Aber dann kann es passieren, dass uns der Kragen platzt. Und das ist total schlecht. Seht ihr, das ist das, was hier gemeint wird, ist, wo es am Ende heißt, unsere eigenen Väter, in Vers 10, unsere leiblichen Väter haben uns zwar eine verhältnismäßige kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Ja? Und manchmal waren diese Vorstellungen okay und manchmal waren sie völlig daneben. Und meistens irgendwo dazwischen. Aber so ist Gott nicht. Der Autor zitiert hier das Alte Testament, eigentlich das Buch der Sprüche. Und das Buch der Sprüche, da geht es ja die ganze Zeit darum, wie wird man zu einem verantwortungsvollen Menschen, könnte man sagen. Zu einem Menschen, der Gott sucht, der Gott liebt und ja, Gott verherrlicht mit seinem Leben. Und wie das da gemacht wird, ist eben der Vater, der seine Söhne instruiert und belehrt. Und daher kommt dieses Zitat. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Und der Autor nimmt dieses Zitat jetzt her und sagt, hey, es kann leicht sein, dass ihr das, was euch jetzt passiert, diese Anfeindungen auch, dieses Ausgegrenztwerden, die Schwierigkeiten, die du als Christ erlebst, dass du denkst, ja, wo ist Gott? Es kann sein, dass du entmutigt wirst und sagst, ja, Eigentlich habe ich für etwas ganz anderes unterschrieben. Ich habe gedacht, wenn ich Gott mein Leben gebe, dann ist alles super. Ja? Und jetzt habe ich das Gefühl, die Schwierigkeiten fangen überhaupt erst an. Und er sagt, lass dich nicht entmutigen. Gott erzieht dich. Gott verwendet all das in deinem Leben, um dich wachsen zu lassen. Damit du verändert wirst, damit du Jesus ähnlicher wirst, letzten Endes. Und wie bei so vielen, wie beim generellen Lernen, ja, und erzogen werden, das schmeckt nicht immer. Manchmal gibt es Dinge, die echt, wo man sagen, genau, wo es uns so geht. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht machen. Aber es ist notwendig. Und so sind so schwere Zeiten oft in unserem Leben. Und ich bin sicher, viele von euch können das bestätigen. Und ich glaube, ihr erlebt es auch gerade am Joachim, oder? Der durch so eine schwere Zeit durchgeht. Diese Zeiten, im guten Fall lassen sie uns Jesus ähnlicher werden. Und wir lernen zu vertrauen. Weil wir lernen, dass Gott uns diese Dinge darreicht oder da durchgehen lässt an seiner guten Hand. Dass er uns nicht allein lässt und sich zurückzieht, sondern bei uns ist. Dass er wirklich ein guter Vater ist. Das ist auch der Punkt, den der Schreiber hier macht, weil er sagt, wie viel mehr unser guter Vater, der allem Leben gibt. Und warum macht er das? Damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Unsere Väter haben uns erzogen, ja, nach ihrem Gutdünken, unsere Väter und Mütter natürlich, sind beide. Ja. Und manchmal waren ihre Werte gut und manchmal schlecht oder wie auch immer. Ja. Aber Gott ist heilig. Wenn er uns erzieht, will er, dass wir heilig werden, dass wir ihn widerspiegeln. Und das brauchen wir, um im Lauf durchzuhalten. Das ist dieser zweite Punkt, dieser zweite Abschnitt. Und er ändert diesen Abschnitt in Vers 11, auch mit dem Ziel, dass er sagt, hey, die Leute, die diese Schule durchmachen, die da dranbleiben, bei denen bewirkt das etwas. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und das ist eine tolle Perspektive, oder? Das ist etwas, was ich mir wünsche, wo ich mir denke, ja, so möchte ich werden. Manchmal, wenn ich ältere Geschwister sehe, die genau solche Phasen durchlebt haben, aber die müssen gar nicht unbedingt älter sein, aber Christen, die so etwas durchlebt haben und die dran geblieben sind, da erlebe ich das. Da sehe ich Menschen, die von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sind. Von Gottes Gegenwart erfüllt. Und ich denke mir, hey, so möchte ich werden. Aha. Ich drücke wahrscheinlich auf den falschen Knopf gerade oder ich habe ausgeschalten. Na? Kannst du hinten weiterklicken? Geht es? Ah, sehr gut, genau. Das ist der dritte Punkt. Nimm keine Abkürzungen. Habt ihr Ahnung, warum ich das Bild genommen habe? Ja. Genau. Also man muss kein Langlauf groß interessierter sein, Spitzensportler und 24 Stunden Sport schauen, um mitbekommen zu haben, was in letzter Zeit im österreichischen Skiverband los war. Einige Sportler, auch österreichische Langläufer, haben Abkürzungen genommen, oder? Haben Doping gemacht und haben sich dadurch disqualifiziert. Und das ist dieser dritte Punkt, den der Schreiber des Hebräerbriefs hier macht. Er sagt, nimm keine Abkürzungen. Er ändert dieser letzte Abschnitt hier hat einige Aufforderungen, Ermutigungen und einige Warnungen. Ernste Warnungen. Und er beginnt mit den Ermutigungen in Vers 12. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Was für ein großartiges Wort ist das. Und wiederum möchte ich sagen, Well done, Vineyard. Das ist eure Stärke. Menschen, die zu euch zerbrochen kommen, werden hier heil. Das kann ich sehen, das weiß ich aus verschiedenen Vineyard-Gemeinden, die ich kennen darf. Das ist eine eurer Stärken. Und bleibt dran, macht's weiter. Ermutigt die, die am Aufgeben sind. Nehmt sie an der Hand, richtet sie auf, geht mit ihnen. Stärkt die müden Hände und die zitternden Knie. Übrigens auch ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, wo es genau um dieses Heilsreich geht, das Gott versprochen hat, das in Jesus kommt und das jetzt mitten unter uns ist. Und deswegen dürfen wir bei diesem Auftrag auch nicht müde werden. Das Zweite ist, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Dem Frieden nachzujagen, das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Weil wir alle schon hier erinnern, oder? Wir sind unterschiedlich. Und jeder von uns hat manchmal seine eigenen Meinungen und Vorlieben und so weiter und so weiter. Und da kann es schon manchmal ein bisschen haarig werden mit dem Frieden. Aber deswegen sollen wir ihm nachjagen. Wir sollen uns dafür einsetzen, dass wir einmütig sind. Das heißt nicht, dass wir immer eine Meinung haben, aber dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung gehen. Und dass wir uns nach einem geheiligten Leben ausstrecken. Oder wir alle wissen, bei jedem von uns und jeder gibt es wahrscheinlich Bereiche, wo wir wissen, hey, da bin ich echt am Kämpfen. Da brauche ich es, dass der Herr mich weiter verändert. Dadurch, dass ich in seinem Wort bleibe, dass ich mit anderen gemeinsam bete, dass ich dranbleibe, um die eine oder die andere Gewohnheit abzulegen. Deswegen ist es so wichtig, ich glaube, irgendwo war das vorher, dass man sich mit jemandem zu zweit zum Beten trifft oder so. Das ist so hilfreich dafür, im Glauben dran zu bleiben, in der Heiligung zu wachsen, dass ich eine andere Person habe, der mir wirklich anvertrauen kann und sagt, hey, da kämpfe ich in dem Bereich. Bitte bet mit mir, hilf mir, ich möchte dir Rechenschaft geben. Ich möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Und dann, ab Vers 13, kommen diese echt heftigen Warnungen, möchte ich mal sagen. Ja. Einerseits geht es darum, dass er sagt, hey, lass nicht aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze aufwachsen. Und es kann sein, dass er hier eigentlich über falsche Lehren redet, die auch vielleicht aus Enttäuschungen herauskommen, oder dass er sagt, lasst nicht in eurer Gemeinde etwas aufwachsen, das dazu führt, dass die ganze Gemeinde vergiftet wird. Es können auch vergiftete Beziehungen sein, die aus einer Enttäuschung herauskommen. Achtet auf euer Herz. Ganz wichtige Warnung. Und dann kommt dieses Beispiel, also achtet darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt. Einige Übersetzungen haben das noch viel härter ausgedrückt. Und er bringt dann das Beispiel Esaus. Genau. Er nimmt das Beispiel Esaus her aus dem Alten Testament und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Die zwei Brüder, Jakob und Esau, und der Jakob war so ein bisschen Halunke, können wir sagen, der aber unbedingt den Segen Gottes haben wollte. Ja, er war der jüngere Bruder und Esau war der ältere und der war irgendwie so eine, weiß nicht, eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und was sind so die aktuellen Action-Heroes. Aber der war so ein Genau, Dwayne Johnson-Typ, genau. Und eher so triebgesteuert. Ja? Und der ist dann von der Jagd heimgekommen und der Jakob hat ein gutes Essen gekauft und der Esau hat gesagt, ich brauche unbedingt dieses Essen jetzt. Ja? Und der Esau hat gesagt, okay, gegen dein Erstgeburtsrecht kannst du das haben. Und er hat einfach seinen Segen weggegeben. Und der Punkt ist natürlich, dass es darum geht, hey, gib nicht das Wichtigste auf, für etwas, was letzten Endes keine Bedeutung hat, kein Wert, was vergehen wird. Und er spricht genau das an, wo einige Christen gedacht haben, hey, diese ganze Sache mit Jesus, das wird mir zu anstrengend. Ich möchte lieber ein bequemes Leben haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, na, überschlagt die Kosten. Gebt nicht euer ewiges Heil auf für etwas, was keinen Bestand hat. Das ist diese Warnung, mit der er hier schließt, weil er, und er sagt, der Esau, dann hat er probiert, irgendwie noch umzugehen, aber es hat nicht funktioniert. Sehr, sehr ernste Warnung, und Christen haben unterschiedliche Meinungen, wie diese Stelle genau zu verstehen ist. Aber ich glaube, wir sollten es ernst nehmen. Und einfach daran denken, wenn du ans Aufgeben denkst, wenn du daran denkst, hey, ich möchte doch lieber ein bequemes Leben haben, als Jesus nachzufolgen, weil das wird mir zu anstrengend. Denk an diese Stelle. Gib nicht die Ewigkeit auf für etwas, was keinen Bestand hat. Ich möchte euch nochmal das Bild zeigen. Den Zieleinlauf, der uns erwartet. Die jubelnde Menge. Der Herr Jesus. Und möchte euch ermutigen, behalte den Fokus. Nimm Korrektur an. Und nimm keine falschen Abkürzungen, die letzten Endes in eine Sackgasse führen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen auf dich schauen, der du uns vorausgelaufen bist und der du den Lauf vollendet hast. Für uns. Herr, du sitzt auf dem Thron zu Rechten des Vaters und regierst jetzt schon. Und wir sind sicher in deiner Hand. Danke dafür, Herr Jesus. Und Herr Jesus, ich bete für meine Geschwister und mich, dass du uns hilfst, den Lauf zu laufen. Unser Leben in der Nachfolge zu gehen. Und gerade in den Phasen, wo wir aufgeben wollen. Wo es anstrengend ist, wo wir vielleicht viel Widerstand haben, von außen und auch von innen. Hilf uns, auf dich zu schauen. Ich bete auch, dass du uns hilfst, Korrektur anzunehmen von dir. Dass wir auch gerade Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben erleben, aus deiner Hand annehmen und sagen, ja Herr, ich möchte wachsen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und wie kann das passieren? Herr, und bewahr uns davor, dass wir vermeintliche Abkürzungen nehmen. Und dass wir denken, hey, ich möchte doch jetzt ein tolles Leben haben. Und dieses Gehen in der Nachfolge, das Wachsen in der Heiligung, das mit Widerständen umgehen, das ist einfach zu anstrengend. O Herr, ich bete, dass du uns dann Schwestern und Brüder an die Seite stellst, die uns aufhelfen, die schwachen Knie wieder festmachen, die uns an der Hand nehmen, die uns stützen. Und ich bete für meine Geschwister hier in der Vineyard, dass sie das füreinander sind. Dass sie einander helfen, den Blick auf dich zu richten und durchzuhalten. Und ich bete, dass du sie verwendest, dass noch viele andere dich, Herr Jesus, kennenlernen, den einzig wahren Gott. Amen.